Deutschlandfunk Kultur Lesart.
China, das hat ja so manche radikale Kehrtwende hingelegt über die Jahrzehnte. Also nach der brutalen Umerziehungs- und Hungerpolitik unter Mao in den 70ern, dann die unerwartete Öffnung zum Westen, auch eine politische Öffnung. Dann aber wieder die Zerschlagung aller demokratischen Hoffnungen. 1989 war das. Aber der wirtschaftliche Aufstieg, der ist ja weitergegangen, rasant. Und China ist schon lange nicht mehr nur die Werkbank des Westens, sondern hat Supermachtpläne. Die Politikwissenschaftlerin und Sinologin Susanne Weigelin-Schwirzek, die hat all diese Wendungen ziemlich genau beobachtet. In den 70ern, da war sie selbst schon zum Studium in Peking, hat das Ende der Kulturrevolution quasi selbst gesehen. Später war sie dann Professorin für moderne Sinologie in Heidelberg, später Professorin in Wien. Jetzt hat Susanne Weigelin-Schwirzek ein Buch darüber geschrieben, über China und die Neuordnung der Welt. Und darüber haben wir gesprochen. Guten Tag, grüße Sie.
Hallo.
Ja, in Ihrem Buch, da beschreiben Sie jetzt eine weitere radikale Wende des Landes. Nämlich nachdem Peking lange Zeit einen friedlichen Wiederaufstieg propagiert habe, hat jetzt Präsident Xi Jinping, ja, Sie zitieren ihn mit dem Satz, man müsse auf bevorstehende Unwetter sich vorbereiten. Was bedeutet das?
Ja, also China hat lange Zeit eine Politik aus dem Hintergrund gemacht, international. Hat sich sehr angepasst, wenn abgestimmt wurde in der UNO, die meiste Zeit zumindest mit den USA zusammengestimmt. Es war eigentlich alles sehr amikal, sehr harmonisch. Und dann ist Xi Jinping 2012 an die Macht gekommen. Und seitdem sehen wir, dass China aus seinem eigenen Schatten heraustritt und jetzt den Anspruch hat, Weltmacht zu sein. Und auf dem 20. Parteitag hat Xi Jinping dann verkündet, das Ergebnis dieses selbstbewussten Auftretens seitens der Volksrepublik China ist, dass viele Länder im Westen unter der Führung Amerikas China jetzt gewisserweise umzingeln, um eine weitere Entwicklung Chinas zur Weltmacht unmöglich zu machen.
Und wie verstehen Sie seine Warnung vor einem bevorstehenden Unwetter?
Er ist der Meinung, dass man sich darauf einstellen muss, dass eben diese Spannungen zwischen China und der westlichen Welt immer stärker werden. Und er ist der Meinung, dass man sich darauf vorbereiten muss, dass es eventuell zum Krieg kommt. Manche Leute sogar in China sprechen davon, dass Xi Jinping auf dem 20. Parteitag in seinem unmittelbaren Umkreis ein Kriegskabinett zusammengestellt habe und dass er deshalb auch so diktatorisch alles auf sich selbst konzentriert. Jede Entscheidung muss von ihm gefällt werden, bevor sie überhaupt umgesetzt werden kann. All diese Maßnahmen begründet er damit, dass er voraussieht, dass es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen China und dem Westen kommt. Und das ist schon eine erneute Stufe der Eskalation, weil noch auf dem 19. Parteitag, also vor 6 Jahren, hat er gesagt, wir wollen ja mit den Amerikanern friedlich in einem Wettbewerb stehen um die Führungsposition in der Welt. Diese Hoffnung auf einen friedlichen Wettbewerb hat er jetzt aufgegeben.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, er sieht China von Feinden umzingelt und das erinnert sehr stark anderes Land, anderer Konflikt an Putin und seine Propaganda, er müsse die Ukraine, er habe diesen Krieg quasi als Reaktion machen müssen, weil der Westen Russland so bedroht habe. Dieser Konflikt ist in Ihrem Buch auch ein wichtiges Thema, weil es ja spannend ist, wie sich China zum Ukraine-Krieg verhält. Und das ist ja sehr ambivalent. Wir fragen uns ja manchmal, auf welcher Seite sind die denn jetzt eigentlich? Bei Ihnen lese ich, die vertreten eine Position der Mitte. Was ist denn bei einem Krieg die Position der Mitte?
Also zunächst muss man, glaube ich, mal wissen, dass Xi Jinping mit Putin sehr gut befreundet ist, aber China nicht unbedingt mit Russland und Russland nicht unbedingt mit China. Und das hat auch damit zu tun, dass wir gerade auch schon gehört haben, China möchte eigentlich mit den USA die Welt zusammen regieren oder sich an die Spitze dieser ganzen Entwicklung setzen und die USA ein Stück weit zurückdrängen. Aber Herr Putin möchte da mitspielen. Und dieser Krieg in der Ukraine, so meine Einschätzung, ist eben auch deshalb ein Krieg von einem solchen Ausmaß, weil Putin versucht, die Position Russlands als Weltmacht durch diesen Krieg unter Beweis zu stellen und damit China und Amerika zu zwingen, dass sie Russland mit ins Boot nehmen müssen. Also eine Dreierbeziehung aufstellen und nicht eine Teilung der Welt in zwei Blöcke. Und China muss eine Politik der Camouflage machen. Einerseits muss das Land zeigen, dass es mit Putin, aber auch mit der Ukraine gute Beziehungen hat. Und andererseits möchte es diese besondere Beziehung nutzen, um den Ukraine-Krieg so schnell wie möglich zu einem Ende zu bringen, weil dieser Ukraine-Krieg in die Strategie, in das Drehbuch, das in Peking geschrieben wird, nicht hineinpasst.
Sie haben jetzt gerade erklärt, warum China kein Interesse hat, dass Russland als strahlender Sieger aus diesem Krieg hervorgeht. Aber warum hat China auch kein Interesse daran, dass Russland daran zerbricht?
Ja, wenn Russland zerbricht, dann heißt das, dass China einen wichtigen Kamerad im Hintergrund verloren hat. Sollte es zu einer bewaffneten Wiedervereinigung mit Taiwan kommen, die von der Volksrepublik China ausgeht, dann möchte die Volksrepublik China ja verhindern, dass Amerika in diesen Krieg eingreift. Und je mehr Russland im Hintergrund mit einem Eingreifen auf der chinesischen Seite drohen kann, umso mehr muss sich die amerikanische Seite überlegen, ob sie bereit und in der Lage ist, in einen Konflikt über Taiwan einzugreifen. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Grund. Aber es gibt auch innenpolitische Gründe. China befürchtet, dass seine nicht han-chinesischen Völker an dieser langen, langen russisch-chinesischen Grenze eventuell die Situation eines Umbruchs in Russland für sich nutzen würden, damit sie selber unabhängig werden können.
Das erklärt, warum sich China manchmal so ambivalent verhält in diesem Krieg. Sie analysieren in Ihrem Buch diese strategische Freundschaft China zu Russland als Teil einer Dreiecksbeziehung. China, Russland, USA. Das ist sowieso, finde ich, ein ganz spannendes Kapitel, wie Sie analysieren, wie globale Dreiecksbeziehungen die Welt bestimmen, und zwar schon seit sehr langer Zeit. So eine Art diplomatische Geheimwaffe ist das, schreiben Sie. Mit dem Ukraine-Krieg habe aber dieses strategische Dreieck China, Russland, USA seine Pole verändert. Wie meinen Sie das?
Naja, also die Situation ist so, dass zunächst einmal überhaupt dieses strategische Dreieck China, Russland, USA wieder auferstanden ist. Das gab es schon mal früher. Das ist dann aber durch den Zusammenbruch der Sowjetunion ist das in den Hintergrund getreten und man dachte, es gibt, wenn, dann nur zwei Länder, die die Welt bestimmen. Jetzt ist es so, dass China nicht wie die USA vom ersten Tag des Ukraine-Krieges behauptet haben, mit den Russen ein ganz enges Bündnis eingehen wollen, weil sie eben auch sehen, dass Russland in mancher Hinsicht wesentlich radikaler und vor allen Dingen militärbestimmt vorgeht. Also China ist ja ein ökonomisches Schwergewicht und kann deshalb sehr viel Ökonomisches einbringen, um die Welt davon zu überzeugen, dass man auch auf China hören muss. Russland hat nicht diese große ökonomische Waffe und deshalb sieht Russland sich, wie in der Geschichte das übrigens mehrfach passiert ist, gezwungen, militärisch vorzugehen, um sich in dieser Welt Gehör zu verschaffen. Und das möchte China mit allen Mitteln vermeiden, denn die militärische Lösung ist für China immer nur die zweitbeste Lösung und nicht die beste Lösung. Und das bedeutet, dass es zwar einerseits eine Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen China und Russland gibt, aber andererseits China auch skeptisch ist, sich zu eng mit Russland zusammenzubinden, weil sie dann nämlich die Amerikaner nur noch als Feind behandeln können und sie mit der geballten Kraft des Westens konfrontiert sind. Und das macht diese Dreierbeziehung schwierig. Also wir haben quasi einen, der die Welt bestimmt, das ist Amerika, und die beiden anderen tun sich zusammen und normalerweise würden die sich ganz eng zusammentun und so haben die Amerikaner in Washington das auch imaginiert, um Amerika vom Throne zu stürzen. Aber weil es Spannungen zwischen den beiden gibt, ist es nicht so einfach, diesen nächsten Schritt zu unternehmen. Gleichzeitig bemerken die Amerikaner aber nicht, dass es für ihr Interesse besser wäre, sie würden nicht China in die Arme Russlands treiben.
Wissen Sie, was mir auffällt, Frau Weigelin-Schwierzig? Wir reden jetzt schon eine ganze Weile und es ist noch kein einziges Mal das Wort Europa gefallen. Europa spielt da, obwohl es mittendrin liegt, nicht so richtig eine Rolle. Was natürlich daran liegt, dass es eben nicht zu diesen ganz großen Supermächten mit dazugehört. China propagiert ja aber seit einiger Zeit schon sehr, sehr dezidiert eine multipolare Weltordnung. Also das richtet sich natürlich vor allem gegen die USA als bislang beherrschende Supermacht. Was bedeutet das für Europa? Europa hat ja keine richtige China-Strategie, gut, hat eine US-Bindung, aber was empfehlen Sie da?
Also ich empfehle ganz klar in meinem Buch, dass wir aus dieser Schaukelposition, die wir im Augenblick einnehmen, einerseits wollen wir noch weiter einigermaßen gute wirtschaftliche Beziehungen nach China haben. Wir sprechen nur von De-Risking und nicht Decoupling. Und auf der anderen Seite sind wir aber sehr deutlich in allen geopolitischen Fragen Teil eines großen Planes, der im Wesentlichen in Washington geschrieben wird. Und ich denke, aus diesem Dilemma muss sich Europa herausbegeben, denn Europa ist eigentlich in einer Position in der Welt. Weder kann Amerika das Ziel erreichen, seine herausragende Position in der Welt zu bewahren, ohne sich eng mit Europa zu verbinden, noch kann China sein Ziel erreichen, die Amerikaner vom Throne zu stoßen, ohne mit Europa eng zusammenzuarbeiten. Das zeigt, dass in einer Dreiecksbeziehung Europa eigentlich in einer ganz besonders guten Position ist. Es könnte nämlich sowohl die guten Beziehungen nach China als auch die guten Beziehungen nach Amerika nutzen, um seinen Einfluss geltend zu machen, dass es auf keinen Fall zu einer militärischen Auseinandersetzung zwischen den USA und der Volksrepublik China kommt.
Gerade mit Blick auch auf Taiwan. Das ist ja quasi so die Feuerprobe dann, die bevorsteht, oder?
Die Feuerprobe, die bevorsteht, das ist Taiwan, das ist vollkommen richtig, denn an dieser Stelle Taiwan, da stehen sich die beiden großen Weltreiche, China und Amerika, am nächsten gegenüber und da ist die Gefahr eines nächsten Krieges, der ganz bestimmt dann nicht mehr ein regional eingrenzbarer Krieg sein wird, sondern der an dem Beginn eines Weltkriegs stehen könnte. Diese Gefahr ist in Taiwan besonders groß und deshalb meine ich, dass eigentlich Europa sich wunderbar profilieren könnte und müsste, indem sie in diesen Konflikt eingreift und versucht zu verhindern, dass es über Taiwan zu einer militärischen Auseinandersetzung zwischen der Volksrepublik China und den USA kommt.
Die klare Empfehlung von der Politikwissenschaftlerin und Sinologin Susanne Weiglin-Schwirzig. Wir haben über ihr Buch gesprochen, China und die Neuordnung der Welt. Das ist bei Brandstätte erschienen und kostet 20 Euro. Frau Weiglin-Schwirzig, danke sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.